Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Herzlich willkommen, sagt Simone Nickel. Mein Gast ist heute Uwe Heimowski. Zwei große Krisen liegen hinter ihm. Aufgewachsen in einer Familie mit Suchtstrukturen wird er spiel- und alkoholsüchtig. Mit 22 ist er hochverschuldet und will nicht mehr leben. Doch dann erlebt er ein Wunder. Uwe lernt Gott kennen und wird frei von der Sucht. Er bringt seine Erzieherausbildung zu Ende, arbeitet bei der Heilsarmee, wird Pastor und Stadtrat in Ostdeutschland, engagiert sich in der Bundespolitik vor allem für Menschenrechte. Nach 34 erfüllten Jahren rüttelt ihn dann ein schwerer Herzinfarkt auf. Der fünffache Familienvater reflektiert sein Leben und folgt einer neuen Berufung. Wofür sich der 60-Jährige inzwischen beruflich einsetzt, was ihm in Grenzerfahrungen geholfen hat und warum er dankbar auf sein Leben zurückschaut, das erzählt Uwe Heimowski in seiner Biografie »Mit dem Leben spielt man nicht« und auch hier in dieser Sendung. Herzlich willkommen, Uwe. Schön, dass du da bist.
Ja, danke. Freue mich, Simone.
Ja, vor ein paar Jahren ist dein Leben ausgebremst worden. Du hast viel gearbeitet, warst häufig auf Reisen im Ausland, warst Politikbeauftragter der Deutschen Evangelischen Allianz beim Deutschen Bundestag und der Bundesregierung, so eine Art Brückenbauer zwischen Christen und Politik. Außerdem hast du eine große Familie, 5 Kinder, bist zwischen Berlin und Gera gependelt und dann kam ein Tag im Dezember 2020. Welche Erinnerungen hast du an diesen Tag?
Ja, es war verrückterweise auch noch der Geburtstag unserer Tochter. Die ist 10 geworden am 12.12. Und ich habe ein Geschenk für sie reingetragen, schon draußen und irgendwie 3 Treppen hoch. Und als ich das oben hatte, hatte ich einen Schweißausbruch. Also es war jetzt nicht so riesig, ja, das war kein irgendwie LED-Fernseher oder so, den man da riesig schleppen musste, sondern es war wirklich, ich hatte einen Schweißausbruch, fing an zu zittern, kriegte ganz schwer Luft und dachte, was ist jetzt los? Ja, ich habe ein allergisches Asthma seit Jahren und die Wochen davor war das auch so, dass ich häufiger nicht so gut atmen konnte, war bei der Ärztin und die sagte, na, das ist wahrscheinlich jetzt der Hausstaub, der wieder anfängt, wenn der hochgeht, ne, so wenn die Heizung angehen und so wahrscheinlich und hat mir ein Asthmamittel verschrieben. Und dann war das aber so, also ich kriegte wahnsinnige Schmerzen in der Brust und im ganzen Rücken auch und so. Und dann wollte noch was essen. Es gab Essen und musste mich übergeben beim Essen. Und da habe ich dann aufs Sofa gelegt und dann in mein Handy geguckt und mal die Symptome gegoogelt. Und dann wurde relativ schnell klar, also dass, wenn du die Symptome hast, ne, Notarzt anrufen, es könnte ein Herzinfarkt sein. Ja, und so war das dann auch. Kam der Notarzt, also erstmal war natürlich Schock, der Notarzt kommt, die Kleine hat Geburtstag, die Freunde sollen demnächst kommen, ja, die will feiern und so, es war irgendwie, war alles so ein bisschen in Panik. Und dann kamen die Schmerzen wurden immer schlimmer, also ja, und haben EKG gemacht und das zeigte nichts an. Was ich da nicht wusste, ist, es gibt Herzinfarkte, bei denen zeigt das EKG einfach nicht an. Und die sagten, naja, zeigt nichts an, wird wohl kein Herzinfarkt sein. Sie haben sich wahrscheinlich irgendwie was eingeklemmt, einen Nerv oder so. Wir geben ihnen mal eine Schmerzspritze und dann ist wieder gut. Und dann kriegte ich die Spritze und es hat sich aber nicht wirklich gar nichts verändert. Und ich sagte dann, nee, Leute, können Sie mich mitnehmen? Das möchte ich gerne, dass es untersucht wird. Dann haben die mich mitgenommen ins Krankenhaus 2020. Für alle, die sich daran noch erinnern, es gab da eine Zeit, die hieß Corona-Pandemie. Und das bedeutete, dass dort in der Notaufnahme, wo normalerweise, wenn richtig viel los ist, sitzen da 20 Leute, aber eigentlich nur 5. Und an dem Tag waren da 60, 70, 80. Ja, ein Riesengewusel. Einer sprang von seiner Liege und schrie, alle Scheiße mit dieser Corona. Ja, das gibt's überhaupt nicht. Und schmiss seine Maske weg und so. Und in diesem Gewusel haben die mich ein bisschen vergessen. Ich lag dann da, kriegte Schmerzmittel und irgendwann lief ein Arzt vorbei und sagte so, warum sind Sie jetzt eigentlich noch hier? Sag ich, wieso bin ich noch hier? Ja, das war eine halbe Stunde später oder so. Ja, sind Sie nicht auf die Intensivstation gekommen? Ja, also so. Und dann kam ich dann auf die Intensivstation, haben das nochmal untersucht, haben mir Blut abgenommen, festgestellt, es war tatsächlich ein Herzinfarkt, dann sehr viel Aspirin gespritzt. Und diese Zeit dort war so, also es tat einfach unfassbar weh, es tat immer doller weh. Ja, und ich dachte, was ist das? Ich kenne das nicht, ich habe das überhaupt noch nie erlebt. Und dann, als man dann Aspirin bekam und nochmal ein Schmerzmittel, da wurde es dann langsam besser. Und so, und niemand hat das Wort Herzinfarkt in den Mund genommen, sondern nur die Werte sind nicht gut. Und dann wirklich ganz am Abend kam dann ein Herzchirurg, und sagte, so, morgen machen wir dann einen Herzkatheter. Das ist ja üblich bei Herzinfarkt und so. Und ich sage, Sie sind jetzt der Erste, der das Wort Herzinfarkt benutzt. Und das war jetzt überhaupt kein Vorwurf an die Mediziner, aber es war eine Situation, die waren so dermaßen überfordert und angespannt. Und da habe ich plötzlich einfach nochmal gemerkt, ja, ich weiß noch, damals habe ich für die Allianz gearbeitet. Viele haben gesagt, es müssen diese Corona-Maßnahmen sein. Aber wenn man erlebt hat, was auf den Kliniken los war, doch, vieles davon musste wohl auch sein.
Es war natürlich auch schwierig. Du hattest keine Begleitperson. Damals durfte man niemanden mitbringen. Sonst wäre ja vielleicht auch jemand mitgegangen, deine Frau oder irgendjemand, um dich zu begleiten.
Nee, das ging wirklich gar nicht. Ja, also man war dann auch, also wir waren zu zweit im Zimmer und trotzdem aber eben auch isoliert und alle mit Maske und du kriegst es dann richtig so eine Art Body über. Ne? Die Leute waren richtig auf der Intensivstation, die waren komplett verkleidet, die hatten richtig so Anzüge an. Das war auch alles ein bisschen spooky fast, ne? So ein bisschen komisch und ich sag mal, es wurde ein bisschen besser, ein bisschen ruhiger, als die Schmerzen weg waren. Aber ich hatte das Gefühl, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so Schmerzen gehabt und ich habe eine Behinderung, eine kaputte Hüfte, was dazu führte, dass ich viele Jahre Rückenschmerzen hatte. Aber das hat alles total übertrumpft. So, und dann am nächsten Tag war dann der Herzkatheter und das war dann schon richtig eine Schocknachricht, weil der Arzt sagt, das geht 20 Minuten. So, dann ist das durch und dann, wie er dran war, das ging dann insgesamt 2,5 Stunden. Der hat eine Ader verödet, der hat 5 Stents gesetzt und später mussten nochmal 4 gesetzt werden und sagte, eigentlich brauchen Sie einen Bypass, aber Sie sind uns noch zu jung. Das machen wir mal noch nicht, so versuchen das andere. Und sagte, wie alt sind Sie eigentlich? Ich sage, zu dem Zeitpunkt war ich 56 und der sagte, ja, Ihre Adern sehen aus, als wären Sie 86. Und das war schon wirklich ein Schock. Wieso ist das so? Also ja, also ich habe jetzt nicht überirdisch schlecht mich ernährt oder irgendwas. Und dann haben die ein paar Untersuchungen gemacht und rausgestellt, also sicherlich hat das mit meiner Suchtgeschichte zu tun. Ja, also manche Schäden bleiben halt. Und ich habe einen Erbfehler tatsächlich. Ich habe ein bestimmtes Protein, das wird überproduziert. Und das ist dann da. Und dann waren die nächsten Wochen, hieß es, was heißt das? Dieses Protein, wenn das immer da ist, ne, verstopfen die Adern wieder, kann man medikamentös nicht behandeln, wie gehen wir damit um, statt eine Dialyse im Raum. Also das waren schon viele, viele Sachen. Und damit natürlich die Fragen, kann ich meinen Job noch machen, was heißt das? Also es war gar nicht eine Angst, dass ich jetzt sterben würde. Ich wusste mich da wirklich in Gottes Hand. Und auch, also die Ärzte haben es dann auch gut gemacht. Ja, die waren einfach überbelastet. Aber was sie gemacht haben, haben sie gut gemacht. Aber es waren viele, viele Fragen, die dann aufkamen, ne? Die dazu kamen. Ja.
Kannst du irgendein Medikament dann doch nehmen, um diese...
Ja, das ist total eine verrückte Kiste. Also ich habe eine gute Freundin, die ist Ärztin, bei der war ich im Anschluss auch in der Reha, also arbeitet in der Reha-Klinik und die kennt die Uni Jena gut und sagte, du, die machen gerade zu diesem Lipoprotein klein a, heißt das, da gibt es gerade eine Studie von Nestle, ich kenne den Professor gut und die suchen noch Probanden, vielleicht kannst du damit rein. Und es ist tatsächlich ein mRNA-basiertes Medikament, also so wie die Corona-Impfung. Und das ist das allererste Medikament, was es gibt und ich bin in diese Studie gerutscht und da bin ich jetzt seit 3 Jahren dabei und seitdem geht es mir richtig, richtig gut. Ich muss natürlich Blutverdünner nehmen und Bluthochdruck, also was man so alles nimmt an Medikamenten. Genau. Hab auch eine Reha gemacht und 10 Kilo abgenommen und das Essen ein bisschen umgestellt und so, also vieles, was mit reinkommt. Aber es war schon, für mich war das ein Riesensegen, in diese Studie zu kommen, weil damit hat sich die Frage nach einer Dialyse oder so hat sich dann erübrigt. Und trotzdem blieben natürlich so die Fragen, ne? Will ich das, was ich mache, weitermachen? Wie geht das weiter? Kann ich das noch machen? Was ist eigentlich dran? Vielleicht so eine Erfahrung, als ich da am zweiten Tag nach dem Herzkatheter auf meinem Bett lag, war mir sehr langweilig, so geht bei mir immer mal schnell. Und ich hing aber an zig Maschinen und dann habe ich mein Smartphone und guckte da drauf. Und dann war das eine E-Mail von einem relativ bekannten christlichen Leiter aus der evangelikalen Szene und der schickte ein Corona-Mail. So, mit Informationen, die aber sich von Reitschuster und weiß ich wo überall geholt hat. Also wirklich so sehr viel unseriöse, schwierige Dinge da drin verbreitet. Und ich lag dort und hatte dieses Handy in der Hand und sah nur den Betreff der E-Mail. Und alle Geräte fingen an zu pfeifen und zu piepen. Die Ärztin kam reingerannt, Blutdruck über 200. Was ist denn los mit Ihnen? Ich sage, ich habe nur mein Handy in die Hand genommen. Und das war wie so ein Bio-Feedback, wenn man so will, ne? Zu merken, also hier gibt es Situationen, E-Mails, Stress, den mein Körper sagt, ich kann das nicht. Ich habe immer wahrgenommen, wir haben eine Brücke geschlagen, dass wir gesagt haben, Leute, lass uns doch die Geimpften und die Nicht-Geimpften einander bitte nicht verurteilen, sondern gemeinsam Jesus nachfolgen und nach Lösungen suchen. Und in vielen anderen Dingen, ja, in Extremthemen von Homosexualität bis sonst so, lass uns doch mal erstmal aushalten, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt. Lass uns zusammenbleiben. Das war mein Job, so versteht sich die Allianz, es geht um Einheit. Und ich dachte immer, ich kann das gut. Und plötzlich signalisiert mir mein Körper, nee, so gut wie du dachtest, kannst du es nicht. Weil immer, wenn du versuchst zu verbinden, kriegst du von den Extremen aufs Dach. Ja, und das ist mir da sehr bewusst geworden. Und dann ging natürlich ein großer Prozess auch los des Fragens. Ne? Ist das noch richtig, was ich mache? Passt das so? Was könnte dran sein? Was ist meine Lebensberufung auch nochmal? Ne?
Ja. Mhm. Genau. Ja, und was du dann entschlossen hast, die neue Berufung, die du dann gefunden hast, darüber sprechen wir noch. Zuerst will ich dir trotzdem noch die Frage stellen. Es ist ja meistens so, nach einem Herzinfarkt, man erlebt da ganz starke Schmerzen, vielleicht auch so ein enge Gefühl, so eine, vielleicht ein Stück weit auch Todesangst. Das bleibt nicht in den Kleidern. Also das geht einem noch nach. Also viele Menschen haben dann hinterher Probleme und sagen, ich habe mit Ängsten und Schlafstörungen zu tun und so. Das ist ein ganz normaler Prozess. Das erleben viele. Wie war es bei dir?
Das ist gut, dass du das ansprichst, denn zu mir kam tatsächlich eine Psychologin, das fand ich auch super, dass die das machen, und hat mir das erklärt. Ja, du hast es ziemlich gut gesagt, ne? Das Herz, es wird dir wirklich eng und Angst halt angustus eng, ne? Angst und Enge, hängt eben ganz eng zusammen und hat mir das erklärt, welche Mechanismen da jetzt reagieren könnten, wie der Körper reagiert, wie die Psyche reagiert, was das für Panikattacken nach sich ziehen kann und so. Ich fand das super, dass sie das komplett mit eingepreist hatten, solche Dinge. Allerdings kam das bei mir nicht. Es gab eine Nacht hatte ich einen ziemlich heftigen Albtraum, so eine Gewaltfantasie gegenüber einer Person, die mir nahesteht, die ich lieb habe, die ich mag, und dachte, was ist jetzt, ja, was zeigt sich da? Hab dann auch nochmal die Psychologin daraufhin angesprochen und gesagt, wenn das einmalig ist, wissen Sie, das sind auch die Medikamente, die Sie gerade alle genommen haben. Ne? Wenn sie es wiederholt, dann muss man das mal anschauen, was passiert da. Wenn es einmalig ist, dann ist okay. Das war gut auch, da eine Begleitung zu haben. Aber mein Grundgefühl tatsächlich, und ich weiß nicht warum, es ist ein Geschenk, war nicht Angst. Sondern mein Grundgefühl war, ich bin Christ geworden durch eine einschneidende Erfahrung 1986 im Dezember. Und ich stand da dem Tod wirklich Auge in Auge gegenüber. Und das war jetzt das zweite Mal. Und dass ich im Jahr 2020, also 34 Jahre später, überhaupt noch da bin, das hat mich so mit Dankbarkeit erfüllt. Ich habe meinen Kindern, ja, wir haben ja 5 Kinder, ich habe jedem langen Brief geschrieben, ganz langen Brief, was ich an ihnen schätze, warum ich so dankbar bin für sie und so. Und zwar jetzt gar nicht als Abschiedsbrief, Papa ist bald weg, sondern als, es ist eigentlich mal, der Anlass löst etwas in mir aus, was ich denen irgendwie schon lange mal sagen wollte. Ne? Das haben die dann alle zu Weihnachten gekriegt, so einen ewig langen Brief von ihrem Papa, die Armen. Also von dem her, ja, du hast einen guten Punkt. Also das ist tatsächlich eine Sache, die sehr, sehr häufig vorkommt. Ich habe die punktuell mit diesem einen Albtraum gehabt, aber eigentlich war ich so übervoll und erfüllt von einem Gefühl, dass ich dachte, wow, ich bin mehr beschenkt, als ich mir je hätte träumen lassen.
Das ist auch tatsächlich ein Geschenk. Lass uns darüber reden, was du 1986 erlebt hast. Du hast eben diese andere Krise gehabt, du warst alkohol- und spielsüchtig. Wie kam es dazu? Wie bist du da reingerutscht?
Ja, also auch das wäre eine längere Geschichte. Mhm. Ich habe in dem Buch, das du am Anfang erwähnt hast, auch mal ein bisschen ausgeholt. Ich habe vor vielen, vielen Jahren meine Bekehrungsgeschichte schon mal in einem Büchlein beschrieben. Das hieß Im Land der drei Sonnen. Aber jetzt habe ich einfach mal ausgeholt. Auch was sind da familiäre Wurzeln dafür? Und ich habe auch vor allen Dingen dann viel, viel weiter erzählt. Wie ging das alles weiter? Weil das ist ja das eigentlich Spannende. Mhm. Aber ich sag mal, familiär ist es so, die Linie meines Vaters, also mein Opa war Nazi, ein Pole, aber mit den Nazis ganz verbunden, Kollaborateur. Dann hat die Oma ihn verlassen, der war auch ein Alkoholiker. Mein Vater wurde Alkoholiker. In der Familie gab es sehr viel Alkohol, Gewalt. Ja, eine meiner ersten Kindheitserinnerungen ist eben, dass ich von meinem betrunkenen Vater vom Auto überfahren wurde. Ja, ich spielte vor der Garage und der ist betrunken rausgefahren. Und ich war ein paar Monate im Krankenhaus mit einem Hüfttrümmerbruch und so Geschichten. Also Alkohol war irgendwie immer da. Es war auch häufig gewaltsam. Also mein Vater hat meine Mutter verprügelt und so. Das ist die eine Familiengeschichte. Und die zweite ist, dass meine Mutter als deutschstämmige Litauerin 1945 flüchten musste. Sie hatte 12 Geschwister, 8 davon sind umgekommen im Krieg. Ihre Mutter war vermisst viele Jahre und ist mit dem Vater und 3 anderen Geschwistern, konnte sie fliehen und ist dann aber in Polen in ein Lager gekommen, ist als 9-Jährige vergewaltigt worden. Und in Summe hat das dazu geführt, dass meine Mutter schwerst traumatisiert war. Eine herzensgute Frau, also ich sag mal, die hätte sie für uns Kinder alles gegeben, die sich aber in ihrer Welt verfangen hatte. Also um das zum Beispiel zu sagen, wenn ich von der Schule kam und hatte eine 5 in Latein, dann fragt meine Mutter mich, und wie war es in der Schule? Ich sage, Latein war nicht so. Ja, ich wäre gerne zur Schule gegangen, aber auf der Flucht. Also es gab keinen Raum in ihrer Gegenwart.
Sie konnte nicht auf dich eingehen,
Also es ist ganz schwer zu erklären und eben auf uns alle nicht, uns andere Kinder auch nicht. Es ist ganz schwer, sich vorzustellen, was es bedeutet, dass ein Mensch dich liebt, fürsorglich ist, aber du einfach nicht atmen kannst. Und in dieser Welt, ich hatte 2 ältere Geschwister, eine Schwester, einen Bruder, dann kam ich und dann nochmal ein Bruder. In dieser Welt haben wir es irgendwie nicht ausgehalten. Wir sind alle irgendwie geflüchtet. Es gibt ja diesen schönen Satz, dass man sagt, in Sucht steckt ja Suche und Flucht mit drin. Aber die Fluchtmechanismen, die wir kannten, waren halt Alkohol. Ja, so alle, mein Bruder fing mit 9 an zu rauchen und alle haben angefangen zu trinken. Bei mir kam dann Kiffen dazu. Also es war irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also erstens haben wir sowieso alle gemacht um uns her, ja, so die meisten Leute, nur wir hatten irgendwie keine Bremse. Und ich würde heute sagen, wahrscheinlich ist das auch eine genetische Geschichte. Meine Freunde haben 2 Bier getrunken, sind nach Hause gegangen, ich habe 2 Bier getrunken und es mussten noch 5 Bier hinterherkommen und habe irgendeinen Mist gebaut. Mein Bruder war im Gefängnis und alle Straftaten unter Alkohol und so. Also da, ich würde sagen, es ist eine Mischung aus dieser toxischen Familienatmosphäre, aus dem erlernten Konflikte löst man halt, indem man irgendwas zu sich nimmt, plus eine genetische Geschichte. Und das hat sich bei mir dann eben 14 angefangen zu trinken, 16 angefangen zu kiffen. Und dann habe ich ein Mädchen kennengelernt, eine richtig tolle, die auf einer Party, ich habe die angebaggert, betrunken und die guckt mich an und sagt, du, ich finde dich richtig süß, aber wenn du was von mir willst, ruf mich an, wenn du nüchtern bist. Und das war so toll irgendwie. Ich kam da mit ihr zusammen, das waren 1,5 Jahre, aber es war irgendwie dann auch wieder so extrem, es war dann nur noch sie und nichts anderes und so. Und das zerbrach dann irgendwann und als das zerbrach, da hing ich komplett in der Luft. Ja, so, also ist doch zerbrach durch meine Schuld. Also ich habe da viel selber dran. Also es ist kein Wunder, dass sie mich verlassen hat, sag ich mal, ne, so. Aber und in dieser Zeit hat mich dann mein Freund mitgenommen in eine Spielhalle. Und in der Spielhalle, ich war total fertig und dann nahm ich irgendwie ein 5-Mark-Stück, steckte das in den Geldspielautomaten und das hat mich sofort gefangen genommen. Also meine Trauer war weg, mein Verlust war weg. Ich war nur noch an diesem Automaten und wie bei anderen Sachen fing ich dann eben schon wieder an zu spielen. Also hat's mir, ne, ich glaube, nachdem ich das erste Mal 5 Mark reingeschmissen habe, eine Woche später war ich 16 Stunden in der Spielhalle. Meine Schule geschmissen, bin nicht mehr hingegangen. Dann brauchte ich wieder Geld, habe also angefangen wieder mit Marihuana zu dealen und wenn du es dealst, ne, dann konsumierst selber und so ging dann eine Spirale los. Ne? Mhm. Die ging insgesamt 2 Jahre.
Ja, und dann haben sich auch ziemlich hohe Schulden angehäuft.
Genau.
Und irgendwann kam der Punkt, da wusstest du nicht mehr weiter. Da hast du keine Perspektive mehr gesehen für dein Leben.
Genau, also es war wirklich so, also was da einfach zusammenkam. Ne? Ich wiege jetzt 100 Kilo auf 1,92 Meter, damals 68 Kilo, ne, bei der Größe. Hab extrem stark geraucht. Wenn ich irgendwo in der Stadt unterwegs war, kam irgendwer und sagte, du, ich krieg noch Geld von dir und so. Dann habe ich in der WG gewohnt, hab die Miete unterschlagen der anderen. Ich habe die von denen eingesammelt, aber gar nicht bezahlt. Und irgendwann stand der Vermieter vor der Tür. Bin rausgeflogen aus der Erzieherausbildung, die ich angefangen hatte. Und also es war einfach, dann ging noch wieder eine Beziehung kaputt, ne? Und so. Also irgendwie, das war, ich konnte einfach überhaupt nicht mehr. Und es ist dann eben genau auch eskaliert an einem Tag im Dezember. Und ich hatte einen bestimmten Plan, ich wollte mir mein Leben nehmen, wie das sein sollte. Und um mir Mut anzutrinken, habe ich mir eine Literflasche Whisky besorgt. Es gab die damals immer 1 Liter. Johnny Walker von den sogenannten Butterdampfern irgendwie diese. Das war auf der Nordsee, war das ganz üblich, so dass man da zollfrei einkaufen konnte, war immer gleich 1 Liter. Und habe die ganze Flasche getrunken. Und dann ist was passiert, was man eigentlich, also wenn man es nicht erlebt, kann man es eigentlich fast nicht beschreiben. Nämlich so betrunken, wie ich war, habe ich plötzlich eine innere Stimme gehört und diese innere Stimme hat gesagt, so wie du gelebt hast oder du, wenn du das tust, stehst du jetzt vor Gott und so wie du bisher gelebt hast, kannst du vor ihm nicht bestehen. Ich hatte viele Versuche gemacht, mir Hilfe zu holen, ja, als ich noch in der Schule war, beim Vertrauenslehrer, dann war ich bei einer Psychologin und so. Also ich habe ganz vieles versucht, aber es hat nie gehalten, es hat nie funktioniert. Und ich habe diese Stimme gehört und ich bin auf meine Knie gegangen und gesagt, wenn das aber stimmt, Gott, wenn du das bist, dann musst du mir helfen, dass ich hier rauskomme. Wie kannst du mich für etwas verurteilen, was ich nicht lassen kann? Ich kann ja gar nicht anders. Und dann bin ich eingeschlafen. So, das war, wenn man überlegt, dass ich bin evangelisch aufgewachsen, getauft und konfirmiert, aber wir waren keine Kirchgänger, nicht mal ein Heiligabend. Dann hatte ich eine Freundin aus der Schule, die hat mich ab und zu mal mitgenommen in einen freikirchlichen Jugendkreis, aber das war alles, das war jetzt nicht so, dass ich dann in so einer Lebenskrise als erstes an Gott denken würde. Ich bin dann eingeschlafen und am nächsten Morgen, ziemlich früh um 7, klingelt es bei mir an der Tür und standen zwei Engel vor der Tür. Der eine heißt Sven, die andere heißt Britta. Sven war ein Mitschüler von mir, mit dem ich auch viel Mist gemacht habe früher. Und der steht da und sagt, du Uwe, ist vielleicht völlig komisch für dich und so, aber ich bin vor ein paar Monaten Christ geworden. Und die Britta arbeitet in Berlin bei Teen Challenge in der Reha-Einrichtung für Suchtkranke. Und wir haben uns heute Morgen zum Beten getroffen und wir hatten den Eindruck, Gott sagt, wir sollen zu dir kommen und dir sagen, dass es Hoffnung gibt.
Wow.
Also weißt du, das war so... Also das hat mich so geplättet. Ja, ich fing an zu weinen und das hat mich so überwältigt. Und dann habe ich denen erst erzählt, was am Abend vorher war. Und dann war dieser am Heulen, ne? Und so. Das ist irgendwie so eine Geschichte, wo du denkst, wow, also wie hat Gott das denn irgendwie eingefädelt? Ja. Und das wurde dann sehr konkret. Also zum einen haben die mir gesagt, okay, wie kann ich überhaupt Christ werden? Zum anderen haben die mir geholfen, dass ich einen Therapieplatz kriegen konnte. Es gibt die Arbeitsgemeinschaft christlicher Lebenshilfen. Dann haben die mir geholfen, meine Schulden zu begleichen. Und zwar indem der Sven, der war vermögend, der war relativ jung, hatte da viel Geld geerbt, hat bei einer Bank gebürgt. Ja, also einem Suchtkranken gegenüber für einen Kredit zu bürgen, ist eigentlich irre. Das würde ich keinem empfehlen. Aber das half, ich habe einfach alles aufgelistet. Jeder, der noch irgendwie von jede 5 Mark bis jede 500 bis irgendwas. Und der hat einfach, dann sind wir zur Bank gegangen, er hat die Bürgschaft übernommen und ich habe all den Leuten einfach mal alles zurückzahlen können. Habe alle angeschrieben. Und das war natürlich, was für eine Hilfe, wenn du nicht die ganze Zeit noch Angst haben musst, dass du irgendwo noch was vergessen hast. Also so. Und ich habe das dann in kleinen Schritten ihm halt zurückgezahlt oder an die Bank zurückgezahlt. Zum Schluss hat er mir sogar noch einen großen Teil erlassen davon, aber das war schon, also es war unglaublich, also es war dieser Moment, diese Gebetserhörung, zwei Engel, die Gott gesandt hat, ne? Das sind ja im Alten Testament oft Menschen, die da im Auftrag Gottes unterwegs sind, und dann so konkrete Hilfen. Ne? So, die haben ja einen Termin besorgt bei dem Seelsorger, relativ zeitnah, und der hat gesagt, du, wenn du wirklich frei werden willst, du kannst vor Gott deine gesamte Sünde bekennen. Einfach so, willst du das denn? Willst du wirklich sagen, Jesus, ich fange mit dir an? Da hilft. Also eine Beichte ist wie so eine Generalreinigung sozusagen. Und dann sagte ich, ja, ich will das. Also Gott, ich habe so klar erlebt, dass Gott gewirkt hat. Also was auch immer jetzt kommt, ich will das. Und dann gab er mir so einen Beichtspiegel mit einer DIN A4 Seite anhand der 10 Gebote. Und ich weiß nicht, wie viele Seiten vollgeschrieben. Ne? Wir lagen ein paar Tage dazwischen, ne? Von was habe ich meinen Eltern angetan, was habe ich und so weiter. Also ganz, ganz, ganz viele Sachen. Und dann kam ich nach ein paar Tagen wieder zu dem und sagte so, soll ich dir das jetzt alles vorlesen? Ne? So alles. Und er sagte, nee, ich muss das ja nicht wissen. Du hast es ja vor Gott geschrieben. Die Frage ist, ob du das ernsthaft bereust. Dann kann ich dir in seinem Namen die Vergebung zusprechen. Und sagt, ja, das tue ich. Das war wirklich Mist und ich will neu anfangen. Und dann hat er die Blätter eins nach dem anderen zerknüllt, in seinen Kamin geworfen und dann mit mir gebetet und gesagt, so, und Gott macht dich frei. Ja, und du wirst jetzt etwas erleben. Du wirst nach Hause fahren und du musst nicht mehr in die Spielhalle gehen.
War es dann so?
Ganz kurz. Aber du kannst. Und er sagte, der Unterschied zwischen einer Sucht oder zwischen irgendeinem dämonischen Bindung oder was auch immer ist, die zwingen dich. Gott erlaubt dir Freiheit. Und das war schon irgendwie, ja, was heißt das jetzt? Ja, Verantwortung. Jetzt musst du gucken, wie kriegst du dein Leben sortiert. Und tatsächlich bin ich an diesem Tag nach Hause gefahren und war zum ersten Mal seit über 2 Jahren nicht in einer Spielhalle und habe auch tatsächlich in all den Jahren einmal noch Geld in einen Spielautomaten gesteckt und da hat es mir aber auch so fast die Finger verbrannt, als ich es gemacht habe und auch gemerkt, nee, das kommt weg, ja, das darfst du nicht. Aber es war ein einziges Mal. Und jetzt mittlerweile, wie alt bin ich jetzt? Mittlerweile 38 Jahre fast.
Wahnsinn. Also du hast dann auch diese Therapie gemacht, das hat dir auch sehr geholfen, dein Leben auf eine stabile Grundlage zu stellen. Du hast deine Erzieherausbildung dann beendet. Du bist dann zur Heilsarmee gegangen und da hast du deine Frau kennengelernt. Ihr habt so nach und nach 5 Kinder bekommen. Wie ist das, wenn du mit deinen Kindern Spiele machst? Ich meine, die sind jetzt schon alle ein bisschen größer. Kannst du gut verlieren oder musst du gewinnen?
Nein, das ist eine gute Frage. Nein, ich kann überhaupt nicht gut verlieren. Mhm. Wir haben viel gespielt natürlich mit den Kindern, viel gespielt als Kinder. Was wir überhaupt nie zu Hause hatten, waren irgendwelche Handyspiele oder irgendwie ein Gameboy oder irgendwie eine Playstation oder so. Das war einfach sozusagen in meiner Welt nicht, ging das nicht, ne? So wie im Haus eines Alkoholikers eben kein Korn steht. Das war aber auch nie ein Thema von unseren Kindern, interessanterweise. Also es war für unsere Kinder nicht immer nur schön, mit mir zu spielen und auch für meine Frau nicht so gerne wir spielen. Also das war schon immer auch eine Baustelle. Das Problem ist nicht mal, dass ich nicht verlieren kann. Das Problem ist, dass so viel in mir gewinnen will und dass das dann einen Ehrgeiz freisetzt, der den Spaß überlagert. Ja, und dann gewinne ich auch noch ganz oft, aber eigentlich ist das nicht schön. Eigentlich ist das nicht der Sinn des Spiels, ja. So, und der Sinn in dieser Spielsucht, und wenn ich das auch später in der Therapie mal aufgearbeitet habe, war ja ganz oft, oder auch in Debatten, in Diskussionen, es ging immer um Gewinnen. Ja, es ging im Grunde genommen darum zu sagen, ich ziehe meinen Wert daraus, dass ich einen anderen besiege. Ja, sei es der Geldspielautomat oder sei es in einem anderen Spiel. Und das zu lernen, wo kommt dein Wert her? Wer bist du? Was macht dich aus? Ja, und dafür musst du niemanden zerstören. Du musst eine Diskussion nicht gewinnen. Ich habe später auch, als ich Christ wurde, manchmal Leuten so von Jesus erzählt, dass mir meine Frau gesagt hat, also das, was du von Jesus sagst, finde ich klasse. Ich würde trotzdem nicht Christ werden, weil wenn ich dann so werden muss wie du, das wäre das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Ja, und dann zu lernen, mich zu verändern und so, das ist ein richtig langer Prozess. Aber insgesamt, wir spielen als Familie, wir spielen auch gerne, aber da haben es wahrscheinlich andere Familien leichter. Mhm. Auf der anderen Seite war das immer klar, auch für meine Familie, also auch für die Kinder, also die kannten meine Suchtgeschichte, die wussten, warum bestimmte Sachen bei uns anders sind als bei anderen. Das war mir wichtig, dass wir da sehr offen sind. Ne? Und die mussten für sich auch, bei uns zu Hause gibt es kein Alkohol zum Beispiel oder so, die mussten für sich dann auch gucken, wie trinke ich denn mit Freunden ein Glas Wein? Ja, ich hatte über Jahre Sorge, wie es bei denen, was habe ich denen vererbt? Ja, so tappen die auch in eine Sucht, ne? Nee, aber die können einfach wie alle anderen Menschen auch das genießen. Ja, die müssen das nicht so machen, wie der Papa das machte. Das war für die sicherlich wahrscheinlich sogar komplizierter, das zu lernen, als für andere Familien.
Nochmal zurück zu deiner Ursprungsfamilie. Wie war das denn für deine Eltern, deinen Stiefvater, deine Geschwister, dass du nun plötzlich so ganz anders drauf warst?
Also im Rückblick hat mein Bruder mir mal irgendwann gesagt, also die sind mittlerweile alle verstorben, im letzten Jahr dann als letzter mein großer Bruder, hat gesagt, Mann, also jetzt ist schön mit dir, so, das ist toll, aber am Anfang habe ich das Gefühl gehabt, weil du bist wie eine Sekte gelandet. Ja, du hast ja nur noch über deinen Gott geredet, du hast nur noch ständig davon angefangen. Und ich denke, da ist viel Wahres dran. Also das war auch wirklich so, aber wenn das Herz voll ist, das rühmt sich der Mund, ja, das irgendwie, das kannst du ja manchmal gar nicht lassen. So, plus ein Charakter, der halt immer auch irgendwie Recht haben wollte, gemischt mit dieser Erfahrung mit Jesus. Das ist das eine, aber das andere ist, du bist natürlich auch immer ein Spiegel. Also ich war der Einzige, der es geschafft hat. Ja, also alle drei Geschwister sind mehr oder weniger an den Folgen ihrer Sucht zu Tode gekommen. Ja, der eine sehr kurzfristig, der eine ein bisschen längerfristiger, aber es hatte immer auch damit zu tun. In alle haben gescheiterte Beziehungen, Familien. Meine Ehe ist die aller einzige, die nie geschieden wurde in meiner gesamten Familie. Und wir haben 5 tolle Kinder. Das heißt, es hält dir natürlich auch einen Spiegel vor. Und dafür kann ich jetzt nichts, ja, dass dann eine Aggression entsteht, weil ja, bei dem Arsch gelingt alles so ungefähr, bei uns nicht. Was soll das? Ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die, je länger das dauerte, immer mehr gemerkt haben, wie schön ist das eigentlich? Wie schön ist das, dass da Neffen und Nichten sind und Enkel, ja, und so. Also die haben sich eigentlich immer mehr mitgefreut. So. Eine ganz schöne Sache war mal mein Bruder, der war lange im Gefängnis und danach dann nie wieder richtig im Arbeitsleben. Der war Sozialhilfeempfänger und hat immer nebenbei auf Flohmärkten so ein bisschen Geld verdient, was eingesammelt und anderes wieder verkauft. Und der brachte mir irgendwann mal so in einer Kaffeedose eingewickelt ein Buch. So, und das war eine Bibel wirklich von 1800 Quetsch, die er auf dem Flohmarkt gekauft hat. Und der hat nicht viele Worte gemacht, aber habe ich dir mitgebracht. Und es war wie so, es war völlig klar, was er mir sagen wollte. Du, ich habe großen Respekt, was Gott in deinem Leben getan hat. Ne? Mhm. Das war schön.
Ich glaube, du hattest auch als Jugendlicher und so ziemlich Stress mit deinem Stiefvater oder er mit dir. Ihr habt euch wirklich nicht gut verstanden. Und da gab es dann auch nochmal so einen Wechsel.
Also kann ich gerne erzählen. Ich würde noch mal eine Sache, wenn das für dich okay ist, dazwischen schieben, weil was für mich wirklich zentral wichtig war, war diese initiale Glaubenserfahrung. Wirklich ein Wunder für mein Empfinden. Ein sehr weiser Seelsorger. Und dann aber, was ich bis heute einfach unglaublich großzügig finde, ist, dass Menschen innerhalb der Arbeitsgemeinschaft christlicher Lebenshilfen in dieser Therapiezentren als Familien dort leben. Und dann Menschen wie mich, die hießen Gäste, aber eigentlich Klienten, Suchtkranke aufnehmen und mit hineinschauen lassen in ihren Familienalltag. Dadurch, dass ich das gar nicht kannte, wie man liebevoll miteinander umgeht, wie man Konflikte löst, wie man Grenzen setzt, ohne sich anzubrüllen, habe ich in diesen 11 Monaten und dann nochmal 2 Monaten in der Nachsorge so viel für mein Leben lernen können, wo ich sagen kann, das ist einfach ein riesen Schatz und ein Riesengeschenk. Und ich bin bis heute total dankbar, dass es diese Gruppen gibt. Und das ist auch für deren Ehen nicht leicht, ja, das zu öffnen. Und auch für deren Kinder nicht leicht, in solchen Sachen zu sein. Aber für mich war es einfach ein unfassbares Geschenk. Ich war damals bei Schloss Falkenberg, Hoffnung für dich, in Hessen. Gar nicht so weit weg hier von Wetzlar. Und es war einfach für mich ein Riesending. Ne? Viele Jahre später konnte ich ein bisschen was zurückgeben auch, aber es war schon schön. Jetzt zu deiner Frage. Also für uns war das als Kinder irgendwann, muss man sich vorstellen, ich war 5, plötzlich steht bei uns ein Lastwagen auf dem Bordstein morgens. Unsere Möbel wurden verladen in diesen Laster. Mutter hat uns geweckt und wir sollten in den Laster rein. Mein Vater war nicht zu Hause. Und dann saß da am Steuer einer und meine Mutter sagt nur, das ist Helmut, euer neuer Vater. Und ist Ach und Krach abgezogen. Sie hatte einen Arbeitskollegen von meinem leiblichen Vater kennengelernt und so. Ich kann das heute im Nachhinein alles verstehen, aber für uns war das Holter die Polter und raus und Krach und so. Und dieser neue Vater war wiederum selber geschieden, hatte eigentlich nochmal 3 Kinder und es war ein Kuddelmuddel. Ja, mein Bruder kam kurz danach in ein Jugendheim, meine große Schwester wurde bald darauf schwanger und es war einfach ein riesen Desaster. So, und dann sind wir weggezogen nach Schleswig-Holstein und also mein Stiefvater Helmut hat sich wahnsinnig um uns gekümmert, fleißig gearbeitet, aber hatte nie Zeit für Beziehungen oder so. War ein einfacher Mann, ein sehr fleißiger Mann und da hat sich zwischen uns ein Riesenkonflikt ist irgendwie entstanden und das ist eskaliert, als ich ihn irgendwann gefragt habe, sag mal, möchtest du mich nicht adoptieren? Ja, das war ein Angebot, eine Sehnsucht von mir. Wir hatten das in der Schule, Adoption. Und er sagte, das fehlt mir gerade noch. Ne? Ich habe so viel Ärger mit euch, ne? Da brauche ich nicht auch noch eine Adoption. Und das hat in mir, ich sag mal, so eine aufkeimende Beziehung richtig zerbrochen. Und das ging viele Jahre, hatten wir riesen Konflikt. Ich habe ihn auch einfach nicht schön behandelt. Ja? Also ich war sehr, sehr aufsässig, frech, gemein auch. Ich weiß noch, irgendwann, da habe ich Mist gebaut und er stand vor mir und sagte, ich klebe dir gleich ein. Und sage ich, ja bitte, mach doch. Also die Faust setzt da ein, wo der Verstand aufhört und dass du weniger davon hast als ich, das wissen wir beide. Also wirklich auch, also weit grenzüberschreitend. Ja, so. Und das war eben eine sehr, sehr schwierige Zeit zwischen uns. Und es gab tatsächlich auch da so einen richtig heilenden Moment, nämlich als ich geheiratet habe, meine Schwiegereltern sind Heilsarmee-Offiziere, mittlerweile mein Schwiegervater noch im Ruhestand. Wir haben die gebeten, den Gottesdienst zu gestalten. Irgendwie dachte ich, das ist aber blöd, meine Familie kommt nicht vor. Und ich habe meinen Stiefvater gefragt, ob er einen Segen sprechen kann am Ende des Gottesdienstes. So, du kennst vielleicht, der Herr sei vor dir, um den Weg zu zeigen. Und so ein irischer Segen. Und er sagte, ja, das mache ich. Und während des Gottesdienstes, während des Trauergottesdienstes, ging er also am Ende nach vorne und faltet plötzlich einen Zettel aus und sagte, Uwe hat mich gebeten, einen Segen zu sprechen, aber ich möchte das mit ein paar Worten begleiten. Und der hat noch niemals, ich habe noch niemals im Leben gesehen, dass er irgendwo eine Rede gehalten hätte, dass er bei einem Geburtstag ein Glas getragen hat, niemals, kein einziges Wort. Und dann in so einem Gottesdienst und redet plötzlich und fing plötzlich an und sagte, ja, es ist ja auch nicht überraschend, dass der Uwe hier sein Glück findet, weil er war ja schon ein Sonntagskind, ist am Sonntag geboren. Und dann hat er all die positiven Seiten meines Lebens aufgezählt, hat sich da 10-mal verhaspelt. Und ich hätte, das war so, wie, das hat er gesehen, das hat er wahrgenommen, das verbindet er mit mir und das sagt er hier öffentlich. Und es war so, ja, es war so ein Moment, wo ich dachte, wow, ist ja doch mein Vater. Als Stiefvater, aber das, was er hier zeigt, so. Und er wurde dann ein richtig großartiger Opa. Der hat uns relativ regelmäßig besucht und die Kinder haben ihn geliebt. Und also das ist wirklich auch für mich ein Riesengeschenk, dass das so werden konnte. Und er war auch meiner Mutter, die wirklich, wirklich nicht einfach war. Liebenswert, aber eben schwer traumatisiert. Ein ganz treuer Ehemann. Also das war echt begeisternd. Mhm. Verrückt war, dass die beiden Es ist jetzt mittlerweile 10 Jahre her, dass die beiden innerhalb von einer Woche verstorben sind. Die haben sich gegenseitig mit einer Lungenentzündung angesteckt. Damals um 76 und 77. Und irgendwie meine Mutter zuerst und dann er. Und dann merkt man auch, er wollte dann gerne auch hinterher. Und ich habe bei beiden die Beerdigung gemacht, konnte das sehr wertschätzend machen. Und was unfassbar war, beide waren an Krebs erkrankt. Das war aber einigermaßen eingestellt. Aber ich hatte ein halbes Jahr, bevor sie verstorben sind, an einer Lungenentzündung, war ich mal bei ihnen. So, und dann haben die geredet über eine Tante Ursel, die war verstorben und die Beerdigung war so schlimm und so. Und da war nichts vorbereitet. Dann sage ich, ja, aber was wäre denn bei euch? Ja, ihr hattet Krebs und wenn ihr jetzt sterben würdet, ist auch nichts vorbereitet. Oder was? Ja, mit Tod redet man nicht. Doch, sag ich. Ich sag das jetzt mal wirklich. Also wenn ich jetzt, wer soll euch beerdigen? Soll ich das machen? Wie stellt ihr euch das vor? Und dann hatten wir 2 Stunden ein Gespräch, wo mein Vater, mein Stiefvater dann sagte, er wünscht sich so, nimm denn meine Hände und führe mich. Ja, dann sag ich, aber wieso willst du so ein Lied? Ja, was hast du denn mit Gott zu tun, so ungefähr? Und dann plötzlich erzählt er von seinen Gotteserfahrungen und erzählt meine Mutter. Und ganz zum Schluss konnten wir nochmal zusammen beten und so. Und es war so, zu deiner Frage auch nochmal, wie haben denn deine Eltern reagiert auf Glaubensfragen? Also es war so innig, wie wir das gar nicht kannten. Und dieses, als sie dann verstorben sind, zu wissen, hey, ich gebe sie in Gottes Hände, den kennen sie. Der ist ihnen vertrauter, als ich das je gedacht hätte. Das war ganz, ganz, ganz schön. Also bei all dem Schmerz, bei all den Tränen, es war trotzdem einfach so hoffnungsvoll und schön. Ja.
Du hast auch Theologie studiert. Interessanterweise durftest du studieren, obwohl du kein Abitur hattest. Das beschreibst du auch in deinem Buch. Das wäre nochmal eine Geschichte für sich. Warst Erzieher in einem Jugendheim, hast ein Projekt für suchtkranke Jugendliche geleitet, dann Teilzeitpastor in Gera, in der Baptistengemeinde, Stadtrat auch dort und bist dann auch in die Bundespolitik gekommen, warst dann mit einer halben Stelle wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bundestagsabgeordneten Frank Heinrich, hast da Einblick bekommen in das politische Leben in Berlin. Wie hat so dein Arbeitsalltag dort ausgesehen? Also du bist gependelt zwischen Berlin und Gera, hast dich hauptsächlich mit Menschenrechtsfragen beschäftigt. Ja, wie war das für dich?
Also erstmal ist, ich sag mal, wichtig zu verstehen, dass da drin eine gewisse rote Linie ist. Ich habe meinen Zivildienst gemacht bei der Heilsarmee, da ging es um Obdachlose und ich habe 3,5 Jahre lang eine AIDS-Beratungsstelle geleitet. Dann kam das Theologiestudium, aber auch aus dem Ziel heraus, unter anderem auch um AIDS-kranke Menschen beerdigen zu dürfen. Ja, so an der letzten Stufe eines Menschseins die Würde noch zuzusprechen. Dann kam ich ins Theologiestudium, dann kriegte ich da die Anfrage, ob ich eine Gruppe für suchtkranke Jugendliche leiten möchte und ich konnte ein bisschen zurückgeben von dem, was ich bekommen habe und so. Also eins kam immer aus dem anderen. Wegen der Jugendgruppe war ich in einem Jugendhilfeausschuss vom Stadtrat und dann haben die irgendwann mich gefragt, ob ich nicht kandidieren möchte für den Stadtrat und über den Stadtrat und so. Also eins gab immer das andere. So, das wirkt so ein bisschen zufällig und zusammengepflastert, aber irgendwie kam eins ums andere. Und wichtig in dem Ganzen ist, dass man einfach verstehen muss, als ich meine Frau kennenlernte, eine ganz fantastische, tolle Frau, Schweizerin, die auch bei der Heilsarmee gearbeitet hat, also ich bin sehr innovativ und auch ein bisschen, ja, manchmal zu viel Hans Dampf in allen Gassen. Und sie ist eine sehr ruhige, sie ist eine sehr gewissenhafte, sehr stetig, also wirklich so die Konstante meines Lebens. Hat die sich gewünscht, dachte, wenn wir mal Kinder kriegen, möchte ich gern zu Hause sein. Ja, ich möchte gern, dass die mindestens die ersten 3 Jahre die Mutter erleben. Und dann wurden das 5 Kinder, dadurch war sie sehr lange zu Hause. Und dadurch war ich dann aber auch der Geld verdienen musste und manchmal dann auch 2 Jobs hatte, sodass das irgendwie funktionieren konnte überhaupt alles. Also als Pastor hast du ja auch nicht so ganz viel verdient, jedenfalls nicht bei uns im Osten in der Gemeinde. Das ist die eine Gemengelage, die man da ein bisschen verstehen muss. Und das zweite ist, dass ich keine einzige Berufung irgendwie angenommen hätte, wenn ich die nicht vorher mit meiner Frau durchgesprochen hätte. Also die stand immer dahinter. Für die war wichtig, wenn du in die Gemeinde gehst, bist du der Pastor, ich trage das, ich habe mein Leben, ja, aber wir müssen das zusammen hinkriegen. Und der Alltag, als ich anfing, als Pastor und die Jugendgruppe, das war alles vor Ort, das ging super, das passte. Und dann kam die Anfrage vom Frank Heinrich, nach Berlin zu wechseln. Und das lief dann so, dass ich mit einer halben Stelle bei ihm war. Eine Woche im Monat war ich immer in Berlin, so im Menschenrechtsausschuss in verschiedenen Sachen. Und ansonsten war ich remote verfügbar, also wirklich zu Hause, wenn er kurzfristig eine Rede brauchte, die er schreiben sollte und so. Also ich habe einerseits war ich Referent für Menschenrechte und dann habe ich sehr viel ihm zugearbeitet, auch in dem, was er so.
Hast du seine Reden geschrieben sozusagen?
Nicht alle, ein bisschen je nach Thema, aber auch noch in anderen Bereichen, also im Arbeits- und Sozialausschuss, das hat dann eine Kollegin gemacht, aber für einen bestimmten Bereich die Reden geschrieben. Und ich habe sehr stark den Teil abgedeckt, weil natürlich auch viele wussten, er ist als Christ im Bundestag, er kriegte Anfragen von christlichen Zeitschriften oder so, dann habe ich ihm geholfen, die Texte aufzusetzen und so. Das schaffst du gar nicht alles als Bundestagsabgeordneter. Und das war okay, ich sag mal, eine Woche im Monat weg zu sein. Kinder wurden langsam größer, das passte. Später war ich dann bei der Evangelischen Allianz, da war ich 20 Wochen im Jahr in Berlin. Auch das ging noch und so. Aber es war schon immer so ein Pendeln zwischen mal in Berlin sein, mal zu Hause. Ich war schon viel unterwegs, ja.
Vielleicht noch ganz kurz zum Thema Menschenrechte. Du bist da sicherlich auch mit Geschichten konfrontiert worden, die nicht so leicht wegzustecken sind. Kannst du uns da mal mit hineinnehmen?
Das ist eine richtig gute Frage. Diese Menschenrechtsthemen, also wir haben das damit zu tun gehabt im Bereich Menschenhandel, also Frauen in Prostitution, Kinder in Prostitution. Wir hatten damit zu tun durch Folteropfer, verfolgte Christen, viele, viele Geschichten. Und das Schwierige ist dann, vieles davon kannst du nicht teilen. Zum Teil, weil du es nicht teilen darfst, weil es einfach vertraulich dir angesagt wurde. Das zweite ist, weil auch meine Frau an ihre Grenzen kam. Du kannst ja nicht alles immer erzählen. Und manchmal, eine unserer Töchter sagte später, da habe ich mal erzählt, so von Menschenhandel auch zu Hause, sie sagte, sie hatte dann nächtelang Angst, dass sie entführt wird. Also auch gegenüber der Familie war das so. Und da war für mich super, dass ich mit dem Frank Heinrich zusammen war. Der ist eben nicht nur ein Abgeordneter, sondern ein Christ, ehemaliger Heilsarmee-Offizier, ein guter Freund. Und wir saßen oft noch abends, da bin ich in Berlin, war auf dem Balkon und haben einfach über die Sachen geredet. Und das war auch total wichtig. Also richtig wichtig. Du kannst das nicht einfach alles nur mitkriegen und erleben und sehen, wie einem Mann, kriegst du die Bilder gesehen, der wurde an allen 10 Fingern der Reihe nach aufgehängt, immer bis sie ausgerissen waren. Ja, so aus Äthiopien von einer Untergrundkirche, weil sie die Adressen von seinen Hausgastmitgliedern haben wollten. Und dann siehst du die Bilder da verstümmelt und ja, heimlich hat jemand das gefilmt vom Wachpersonal und so. Und also ist jetzt mal nur eine Geschichte. Ich lasse den Rest, aber das wirst du ja nicht einfach nur los. Weißt du, da saß seine Witwe, der war mittlerweile verstorben und hat uns im Bundestag besucht und hat uns diese Fotos gezeigt. Er sagt, das ist die Lage vor Ort. Ne? Und viel, also, und gerade im Bereich Prostitution, viele, viele schlimme Dinge. Und mir hat immer sehr geholfen, wirklich zu wissen, dass der Frank so, und wir können immer viel reden, wir haben viel gebetet auch zusammen, wirklich so. Und manches Mal denkst du, Mann, oh Mann, oh Mann, die Leute im Bundestag, die das über Jahre und wieder sehen müssen, oder Leute vom Bundeskriminalamt, die kinderpornografische Filme durchgucken müssen nach Anhaltspunkten von Tätern. Oh, was das mit den Seelen dieser Männer und Frauen macht, ja, das will man sich gar nicht ausmalen. Also es ist wirklich erschütternd.
Genau. Du hast es schon erwähnt, du warst dann danach ab 2016 Politikbeauftragter der Deutschen Evangelischen Allianz am Deutschen Bundestag. Was war da so deine Aufgabe, dein Schwerpunkt?
Du hast, glaube ich, vorhin das genannt, eine Brücke, ne?
Brückenbauer.
Ja, genau. Ein Brückenbauer zwischen Christsein und Politik in zwei Richtungen. Einmal christliche Themen, also angefangen von Christenverfolgung, Religionsfreiheit, Lebensschutz von Ungeborenen, Menschenhandel, während der Corona-Pandemie die ganzen Fragen mit, wie gehen wir jetzt damit um, dass wir Menschen nicht mehr besuchen dürfen, ne? Wie gehen wir damit um, dass Gottesdienste verboten werden sollten und so. Also ein ganz großes Themenspektrum, was innerhalb der Evangelischen Allianz Thema war für die verschiedenen Gemeinden, für Christinnen und Christen, das in der Politik auch zu adressieren, dass es ankommt. Also insofern wirklich Lobbyvertreter. Ich habe da gut eine Million Christen vertreten, fast 400 Werke, die haben bestimmte Anliegen. Ja, und das einfach zu Gehör zu bringen, Stellungnahmen zu verfassen. Und das zweite war, in die Gemeinden hinein ein Bewusstsein dafür zu wecken, wie funktioniert eigentlich Politik? Was ist der Auftrag an Christen? Das heißt ja, betet, ne? Betet in allen Dingen, aber besonders auch für die Könige und Obrigkeit, heißt es in der Bibel. Was bedeutet das? Wie können Gebetsinitiativen sein? Wir haben eine Reihe von Gebetsinitiativen gestartet, mit verschiedenen Sachen, Newsletter gemacht. Oder auch zu sagen, wie kann ich mich denn als Christ engagieren? Ja, wenn ich immer nur mecker, das kann es ja nicht sein. Wie geht das? Ne? Und da gibt es fantastisch, es gibt Netzwerke von Kita-Gründungen. Es gibt Netzwerk, das gemeinsam gegen Menschenhandel, 50 Werke mittlerweile, die sich gegen Menschenhandel engagieren. Also man kann richtig viel initiieren. Und wie geht das? Wie verknüpft man das? Im Moment ist die Allianz gerade dabei, ein Netzwerk von Pflegekindern, Familien aufzubauen, ja, dass die Menschen sich unterstützen können und so. Also gibt es viele, viele Sachen, die für die Christen spannend wären als Antwort auf politische Dinge. Und das, dadurch war ich sehr viel in Gemeinden, habe viel gepredigt, habe Seminare gemacht, habe Dinge mit angeregt. Und das war schon ein toller Teil. Also das habe ich auch wirklich gerne gemacht. Und spannend ist, dass die allermeisten Leute von Politik einfach nicht viel wissen. Und wenn man mal ein bisschen Hintergründe erklärt, dann gucken die einen, ach so.
Ja, und dann kam der Dezember 2020, der schwere Herzinfarkt. Und du hast dir natürlich Gedanken gemacht, wie geht's weiter für dich? Und irgendwann bist du zum Schluss gekommen, es ist was anderes dran.
Ja, also erstmal war sehr stark mein Chef damals, Reinhard Schink, Generalsekretär, jetzt Vorstand der Evangelischen Allianz, das war super. Der hat mir viel Raum gegeben, hat gesagt, du, wenn du nicht mehr alles schaffst, dann specken wir deine Aufgabe ab. Also von Seiten meines Arbeitgebers, ja, hätte alles möglich gemacht werden können, um bei der Allianz zu bleiben. Ja, das war toll. Ist auch überhaupt nicht selbstverständlich. Und doch, ich treffe mich seit vielen Jahren so 2-3 Mal im Jahr mit einem pensionierten Pastor, der auch Psychologe ist, so ein bisschen Coaching. Und irgendwie so im Mai war das, 6 Monate nach dem Herzinfarkt, trafen wir uns wieder. Und der sagte, du Uwe, ich habe dich ein bisschen beobachtet, wir haben ab und zu mal Posts von dir gesehen und so neben Sachen war. Einfach, da, ich möchte gerne mit einer Frage einsteigen. Ist das, was du jetzt tust, gerne das, was du als letztes getan haben möchtest, bevor du in Ruhestand gehst? Aber ich musste nicht zucken. Ich habe einfach gesagt, nein. Und dann sagte er, was denn? Ich sage, ich würde einfach sehr gerne wieder was tun, wo konkrete Projekte daraus entstehen, was mit konkreten Menschen ist. Ich würde gerne nicht in dieser Spannung stehen, zu jedem politischen Thema irgendwie mich ständig äußern zu müssen, so, sondern mal an was dranbleiben und so. Und dann sagte er, naja gut. Dann, wenn du dir sowieso davon träumst und du bist jetzt 56, dann überleg doch mal, wie oft du noch Gelegenheit hast, komplett zu wechseln. Und da war für mich klar, ich will kündigen bei der Allianz, obwohl es toll war, so, aber ich will kündigen. Es war gar nicht so aus erster Linie, ich dachte, das ist für mich gesünder, sondern irgendwie. Und das total Verrückte ist, ich komme nach Hause und sag zu meiner Frau, du Christine, ich habe den Eindruck, ich soll kündigen. Und sie sagt, ja. Und dann gehst du bitte zu einer NGO.
Und ja, das hast also du dann auch gemacht.
Genau, aber dass das so da war, wir haben ja darüber gar nicht geredet, ja, das war echt verrückt. Ja.
Du bist jetzt geschäftsführender Vorstand von Tierfund, eine christliche Hilfsorganisation. Warum hast du dich dafür entschieden?
Tierfund ist erst 2019 in Deutschland überhaupt erst gegründet worden und damals war ich eingeladen, bei der Gründungsveranstaltung beim Gottesdienst die Predigt zu halten. Das heißt, ich war mit denen immer schon verbunden, ich kannte die Gründer, ich kannte den Gründungsvorstandsvorsitzenden Martin Knispel ganz gut, wir waren befreundet. Also insofern gibt es eine Geschichte. Das zweite ist, Tierfund ist Träne, Englisch, ist aber die Abkürzung für The Evangelical Alliance Relief Fund und ist ähnlich wie Hilfe für Brüder in Deutschland in den 60er, 70er Jahren in England entstanden, als Antwort auf die damals Biafra-Krise, Kinder, die verhungert sind und so, um Nothilfe zu leisten. Und zwar aus der Reihen der Evangelischen Allianz, eine Allianzgründung. Aus verschiedenen Gründen war es dann dran, auch nach Deutschland zu kommen. Und da ich ja nun bei der Allianz arbeite, kannte ich dieses Werk und kannte ich das, was sie taten. Das ist das Zweite, also diese persönliche Geschichte. Dann das Zweite, dass es ein Allianzwerk war. Fasste für mich auch irgendwie meine Geschichte, ne, dass ich bei der Allianz war. Und das Dritte ist, Tierfund hat einen Ansatz, der nennt sich Church and Community Transformation. Das bedeutet, dass durch Schulungen in Gemeinden, wo Menschen lernen, was Gott für eine Perspektive für sie hat. Also für eine Frau, die Perspektive ist nicht, dass du nichts lernst, dass du dich von deinem Mann schlagen lässt, sondern Gott hat was ganz anderes mit dir vor. Indem Menschen geschult werden, die Perspektive Gottes für ihr Leben zu kriegen, beginnen sie selbst Verantwortung zu übernehmen und Projekte aus eigenen Kräften auf die Beine zu stellen. Also wir haben eine Krankenstation gesehen in Burundi, einem der ärmsten Länder der Welt, die von den Menschen selber gebaut und finanziert wurde. Und Tierfund hat die Schulungen bezahlt, damit die Leute auf die Idee kommen. Ja? So, und dieser Ansatz zu sagen, über den geistlichen Teil, über die Gemeinde verändern wir Gesellschaften, das habe ich auch als Gemeindepastor schon so gemacht. Und das habe ich ja auch selber erlebt. In meinem Leben ist richtig viel entstanden, ja, zig Bücher geschrieben und weiß ich was alles, aber das ist entstanden, weil Gott etwas verändert hat. Und das zu erleben, dass das hier zusammenkommt, mit weltweiter Verantwortung, mit tollen Projekten, ist auch kein missionarisches Projekt in dem Sinne, sondern eine Entwicklungshilfe-Zusammenarbeit, die aber auch in was Geistlichem wurzelt, das passte irgendwie, passte einfach. Und dann habe ich das Team kennengelernt und da sind so tolle Kollegen, das macht so richtig Spaß.
Man möchte noch viel mehr von dir hören, aber unsere Zeit ist leider schon vorbei und man kann ja auch dein Buch lesen und dann noch ein bisschen mehr von dir erfahren. Dankeschön, Uwe, dass du aus deinem Leben erzählt hast, dass du uns hast teilhaben lassen. Ich wünsche dir alles Gute, Gottes Segen, dass du durch die Arbeit, die du jetzt tust, auch wirklich vielen Menschen zum Segen werden kannst.
Vielen Dank. Dankeschön.
Das war das Gespräch mit Uwe Heimowski, geschäftsführender Vorstand von Tierfund. Seine Geschichte kann man nachlesen in seiner Biografie Mit dem Leben spielt man nicht. In unserem Online-Shop ist sie erhältlich. Alle Infos und diese Sendung zum nochmal hören und weiterempfehlen finden Sie in unserer ERF Plus Audiothek. Dankeschön fürs Zuhören. Wenn Sie mögen, bis bald. Mein Name ist Simone Nickel.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.